Einen großen Teil der weltweiten CO2-Emissionen verursachen Gebäude. Für das Bauen und Betreiben von Häusern brauchen wir nämlich viel Energie. Die Weltbevölkerung und damit auch der Bedarf an Wohnraum und Gebäuden wächst. Auch die Baubranche muss sich deswegen überlegen, wie sie in Zukunft nachhaltiger wird. Wie wir bauen und was wir mit bestehenden Gebäuden machen, entscheidet nämlich darüber, wie stark sich unsere Erde in den kommenden Jahrzehnten erhitzen wird.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Mit Hanna Jutz auf Radio Radieschen.
40% der weltweiten CO2-Emissionen stößt der Bau- und Gebäudesektor in die Atmosphäre. Baumaterialien wie Zement, Stahl und Aluminium sind alles andere als umweltschonend. Und auch beim Bauen selbst wird viel Energie gebraucht. Ein Großteil der Emissionen entsteht aber, nachdem die Gebäude fertiggestellt sind. Und zwar durch den Betrieb oder die Nutzung der Gebäude. Also zum Beispiel beim Heizen. Ihr hört das Wissenschaftsradio auf Radio Radieschen. Mein Name ist Hanna Jutz und heute geht es darum, wie die Baubranche nachhaltiger werden kann. Österreich hat sich nämlich wie viele andere Länder dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet und muss die eigenen Emissionen auch im Bausektor verringern. So soll verhindert werden, dass sich die Erde weiter erhitzt. Mehr über Nachhaltigkeit im Bau- und Immobiliensektor weiß Anna-Vera Deinhammer, die jetzt mit mir im Studio ist. Sie ist Stiftungsprofessorin für nachhaltige Immobilienentwicklung hier an der FH Wien der WKW. Sie erforscht, wie man neue Gebäude nachhaltig planen, bauen und betreiben kann und wie man bestehende Gebäude nachhaltiger machen kann. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist Vizepräsidentin vom Circular Economy Forum. Dein Spezialgebiet ist also das Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt vereinfacht gesagt, dass Rohstoffe und Produkte wiederverwendet und eben nicht weggeworfen werden. Im Bausektor bedeutet das einerseits, dass neue Gebäude für eine lange Lebensdauer geplant werden und andererseits, dass bestehende Gebäude saniert und Baumaterialien und Produkte wiederverwendet werden. Gebäude sollen also möglichst lange genutzt werden. Zirkuläres Bauen heißt dieser Ansatz. Warum braucht der Bausektor das?
Du hast es schon in der Anmoderation erwähnt. Zum einen geht es ja darum, dass wir bis 2050 in Europa, aber Österreich hat sich ja das Ziel auf 2040 gesetzt, klimaneutral sein möchten. Und dafür müssen wir alle Hebel in Bewegung setzen. Es geht darum, dass wenn wir schon einmal Energie verbraucht haben und damit natürlich auch die Atmosphäre belastet haben, dass sich das auszahlt und deshalb die Gebäude, so wie sie sind, so lange wie möglich genutzt werden können. Wenn das nicht möglich ist, Nutzungsänderungen, auch Technologiesprünge, dann wollen wir ja die bereits investierte Arbeit und Energie in die Materialien und Produkte, wie sie hergestellt wurden, natürlich weiter nutzen. Und deshalb ist zirkuläres Bauen das große Thema in der EU und natürlich auch ein großes Thema in Österreich. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es wichtig ist, dass wir in Europa und auch in Österreich resilient oder selbstständig sein können. Und wir sitzen auf einem sehr, sehr großen, wenn auch gebundenen Lager von Materialien und Bauprodukten. Und wenn wir es schaffen, technologisch als auch im Prozess auf genau dieses Lager zuzugreifen, dann sind wir unabhängiger von Lieferketten und auch der globalen Weltsituation.
Und wir haben jetzt schon gesagt, es geht darum, dass Gebäude möglichst lange genutzt werden können. Wie lange bleiben denn Gebäude aktuell durchschnittlich stehen?
Ja, da bekommst du eine klassische Wissenschaftlerinnen-Antwort. Es kommt natürlich darauf an. Es kommt auf die Lage darauf an. Aber man kann prinzipiell sagen, in Österreich ist die Range zwischen 40 und mehr als 200 Jahre. Die 40 Jahre, das muss man sich vorstellen, da ist ein Gebäude noch ein Baby. Die kommen oft zustande eher im urbanen Raum.
Gibt es da so eine Jahreszahl, was wäre irgendwie so ideal, wie lang ein Gebäude genutzt werden kann?
Da kann ich eine Antwort aus der Wissenschaft geben. Mindestens jedenfalls 50 Jahre. Ich sage, aus der Erfahrung heraus, was für ein Aufwand es ist, ein Gebäude zu konzipieren, zu planen, auch zu bauen, da steckt Lebenszeit unserer Mitmenschen drinnen und die endlichste Ressource, die wir haben, ist unsere Lebenszeit. Da steckt die drinnen. Und wenn wir die wegwerfen, dann respektieren wir natürlich auch unsere Mitmenschen nicht wirklich. Deshalb würde ich sagen, wenn wir über eine Nutzung für Wohnen beispielsweise sprechen oder auch andere öffentliche Nutzungen, wäre ich dann schon einmal bei 100 Jahren auf alle Fälle.
Du bist ja auch noch Projektleiterin vom Kreisbauprojekt, das vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gefördert wird. Kreisbau soll die Bauwende, also hin zu einer nachhaltigen und zirkulären Baubranche, vorantreiben. 32 Partner sind involviert, darunter große und kleine Unternehmen, Startups, aber auch Forschungseinrichtungen wie die BOKU oder die TU. Wie kann man sich denn die Forschungsarbeit bei diesem Projekt vorstellen?
Wir haben Teams, die auch vernetzt sind. Teilweise haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die in mehreren Teams ihren Beitrag leisten. Die arbeiten in ihrem Thema.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Arbeitspaket Demogebäude. Denn wir lernen aus der realen Welt. Das heißt, wir haben uns jetzt 9 Demogebäude angesehen. Diese Daten, die wir auch wieder mit KI-Unterstützung und auch weiteren Lösungen gesammelt haben, die sind nun gelagert in dem Arbeitspaket Datenverfügbarkeit in unserem Data Warehouse, damit dann die anderen Forschungsgruppen, beispielsweise Forschungsgruppe Planung und Sanierung, aber auch die Forschungsgruppe Wiederverwendung der Bauelemente, um das dann zu verhandeln mit meinen anderen Themenbereichskollegen. Das heißt, es geht sehr viel um Kommunikation und auch um Ausverhandeln.
Du hast jetzt eh schon gesagt, es geht darum, die verschiedenen Bedürfnisse, aber wahrscheinlich auch Voraussetzungen, Grundlagen und Erwartungen so ein bisschen zu vernetzen und verbinden. Dafür arbeitet ihr auch mit KI, also künstlicher Intelligenz. Wie?
Wir haben 9 Gebäude digital aufgenommen. Das heißt, wir sind durch 9 Gebäude durchgegangen, haben die mit verschiedenen technischen Möglichkeiten aufgenommen. Das Ergebnis war eine Punktwolke. Das musst du dir so vorstellen, das sind Millionen von Punkten. Da hat man bis jetzt Wochen gebraucht, um in menschlicher Arbeit daraus einen virtuellen Zwilling zu machen. Wir schaffen das mittlerweile schon innerhalb eines Tages. Dafür setzen wir KI ein. Wir setzen aber auch KI ein, um statistische Daten mit tatsächlichen Daten aus der Welt zu verbinden. Ein Beispiel: Ich weiß, ist ein Gebäude vor mir, es ist 1980, ich wollte schon sagen geboren, es wurde 1980 errichtet. Die Statistik und die Auswertung, auch wieder durch die KI, sagt, ja, wahrscheinlich werden hier x Tonnen Aluminium verbaut sein, weil das ist die Statistik aus diesem Jahrzehnt. Wenn wir das dann natürlich verschneiden mit den Daten aus der Aufnahme, dann bekommen wir ein relativ gutes Abbild des materiellen Potenzials dieses Gebäudes. Und ich denke, du merkst, es sind sehr viele Parameter, die man parallel bedenken muss. Und die Neurowissenschaft hat ja schon erforscht und herausgefunden, dass die intelligentesten Menschen, Stephen Hawking zum Beispiel, die sind in der Lage, etwa 9 Parameter gleichzeitig zu verknüpfen. So normale Menschen wie ich, maximal 5 bis 6. Und da bin ich schon recht stolz drauf. Und dafür brauchen wir natürlich die KI. Also man muss sich teilweise auch die KI wie eine Hirnerweiterung, wie eine Hirnprothese vorstellen, die uns hilft, die Inhalte strukturell zu verknüpfen.
Das heißt, die KI ist das so ein Tool, um mit diesen riesigen Datenmengen auch umzugehen.
Genau.
Aber es geht ja beim Projekt auch darum, dass die Baubranche klimaneutral wird. Gleichzeitig wissen wir, dass KI extrem viel Energie benötigt. Wie passt das dann zusammen?
Wir sind uns dessen sehr bewusst. Also Serverfarmen brauchen sehr viel Energie und die sind eben für diesen CO2-Ausstoß verantwortlich. Deshalb planen wir natürlich jeden KI oder digitalen Einsatz sehr explizit vor. Das heißt, wir argumentieren uns gegenseitig, wann zahlt es sich aus? Also wann gehe ich zum Gebäude hin und schaue einfach, sind dort Ziegeln verbaut und wann bemühe ich die KI? Der Grundsatz ist schon, der erste Gedanke muss menschlich sein. Und es ist natürlich schon so, dass wir bei der Ressourcenschonung, bei der Kreislaufwirtschaft, geht es, da hast du völlig recht, um Klimaneutralität, weil dadurch sparen wir Energie ein, die wir brauchen, um die Rohstoffe zu schürfen und auch die Produkte herzustellen. Aber bei der Ressourcenschonung geht es natürlich auch darum, sehr viele Ressourcen sind endlich. Kupfer, auch Gips. Und da hilft natürlich schon der Einsatz der KI, um sie auch zu entdecken. Also wir müssen zwei Dinge machen. Man muss immer abwägen, weil Kreislaufwirtschaft, da hast du recht, danke für diese Frage, ist per se ja nicht nachhaltig. Sie wird erst dann nachhaltig, wenn alle Aufwendungen energetisch, ökonomisch und sozial wirklich dafür stehen.
Und inwiefern das Soziale?
Also das Soziale steht über allem, denn das kommt oft ein bisschen zu kurz, weil auch ich bin Ingenieurin, ich liebe es, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber der Hauptgrund, warum wir das alle machen, ist, dass wir einen hochqualitativen, schönen, gesunden Lebensraum zur Verfügung haben und den für alle.
Beim zirkulären Bauen geht es um Bestandserhalt, also darum, die Nutzungsdauer von Gebäuden zu verlängern, indem man sie umbaut oder saniert. Fast 80% der Gebäude in Österreich wurden vor 2000 gebaut. Sie entsprechen also nicht den Richtlinien zur Energieeinsparung und zum Wärmeschutz. Wie groß ist denn der Sanierungsbedarf in Österreich?
Wenn wir in Österreich bis 2040 klimaneutral sein wollen oder nach dem Pariser Klimaabkommen bis 2050, dann müssen wir unsere Sanierungsrate jedenfalls verdoppeln. Also es ist ein riesengroßer Hebel und auch eine riesengroße Möglichkeit, auch beispielsweise für das Schaffen von Green Jobs.
Green Jobs sind Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Etwa durch Ressourcenschonung, den Ausbau erneuerbarer Energien oder in diesem Fall der Sanierung von Gebäuden.
Und auch für den Erhalt wichtiger handwerklicher und technischer Fähigkeiten.
In Österreich wird aktuell wenig gebaut und wenig saniert. Das hat mehrere Gründe. Hohe Kosten, wenig Förderungen und Fachkräftemangel. Die Inflation hat die Lebenshaltungskosten in die Höhe getrieben. Dadurch können sich immer weniger Menschen leisten, ein Haus zu sanieren oder eine Wohnung zu kaufen. Dabei sind Sanierungsmaßnahmen nicht nur gut fürs Klima, auch die Wohnqualität steigt, weil es durch gute Dämmung zum Beispiel weniger Schimmel gibt und die Heizkosten niedriger sind. Wie könnte man also die Sanierungsrate erhöhen?
Durch ein Zusammenspiel aus Anreizsystemen, Förderungen beispielsweise, wie wir das jetzt auch in den letzten Jahren gesehen haben. Es hat eine Ölkesseltauschförderung gegeben und so weiter. Also man kann natürlich Steuergeld einsetzen, um unsere Gesellschaft energetisch zu unterstützen. Und halt natürlich schon auch, indem man für alle die gleichen Regeln festsetzt. Und daran wird ja derzeit sehr intensiv gearbeitet. Es ist noch sehr ergebnisoffen, der Prozess. Aber ich glaube, es muss ein Zusammenspiel aus Anreizen geben. Und ich denke, es ist kein Geheimnis. Das ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Der CO2-Preis, die CO2-Bepreisung, wenn die Tonne CO2 immer mehr Wert bekommt, den man auch in Zertifikaten oder in anderer Form bezahlen muss, dann ist es natürlich auch sehr nachdrücklich. Allerdings, es muss gerecht sein. Also ich glaube, Förderungen, aber natürlich eben auch Nachdruck, das wird's.
Hinter dem zirkulären Bauen steht die Idee, zuerst sanieren und umbauen. Bei manchen Gebäuden kann man aber wahrscheinlich nichts mehr machen. Wann wird denn beim zirkulären Bauen abgerissen?
Die Hörerinnen und Hörer sehen mich nicht, da muss ich ganz breit grinsen. Wir Zirkularitätsenthusiasten reißen gar nichts ab. Wir bauen rück. Das ist dieser berühmte Rückbau. Ab und zu muss man sagen, ja, ich ernte hier jetzt die Materialien im Sinne eines Rückbaus, nicht Abriss. Also Abriss bedeutet mit dieser berühmten Abrissbirne einfach rein ins Gebäude und kaputt. Rückbau bedeutet das Zerlegen eines Gebäudes in seine Bestandteile, um dann daraus die wertvollsten Stoffe und Produkte zu holen, um zum Beispiel auch mit ihnen weiterzuhandeln.
Also wenn man da mit so einer Abrissbirne oder einem Bagger so ein Haus niedermetzelt, dann kommt da ja alles auf einen Haufen: Dach, Ziegel, Fenster, Wände, Kabel, Rohre und, und. Du hast jetzt eben gesagt, dann wird rückgebaut und nicht abgerissen. Aber wie kann man sich das dann vorstellen?
Wie im Sandkasten der Kindheit oder wie beim Puzzlespielen. Man hat dann Häufchen. Bei einer Großbaustelle habe ich das einmal mir sehr lang und sehr intensiv angeschaut. Man kann da schöne Fotos machen. Man hat dann tatsächlich Haufen für Haufen auf der Baustelle, das ist hands-on, die Materialien liegen, die man aus dem Gebäude rausgeholt hat. Dann natürlich auf einem anderen Haufen die Metalle. Es wird teilweise natürlich auch sortiert, aber ich vereinfache jetzt sehr, sehr stark. Die Bauprodukte und Bauelemente, Türrahmen, das sind so Bauprodukte und Bauelemente, die sind schon ausgebaut worden und vielleicht schon weiterverkauft und an Reuse-Börsen weitergegeben worden. Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, da steht das letzte Skelett, das Tragsystem, das steht vielleicht noch da. Dann hat man lauter Haufen, wo das alles schön sortenrein getrennt ist, und das ist unglaublich wichtig. Die unterste Stufe der Kreislaufwirtschaft ist das Recycling, denn wir deponieren nichts mehr. Wir werfen nichts mehr weg. Das ist die Deponie, die Endstation sozusagen. Aber für das Recycling, das ist eben die Produktion der Sekundärrohstoffe, ist es extrem wichtig, dass man sortenrein trennen kann. Also wenn beispielsweise Gips verunreinigt ist mit einem anderen Material, ist es sehr schwer oder ab und zu unmöglich, den Sekundärrohstoff wieder zur Verfügung zu stellen.
Wir haben jetzt schon, glaube ich, verstanden, dass zirkuläres Bauen ein extrem komplexes Themenfeld ist und da viele verschiedene Dinge zusammenkommen. Welche Herausforderungen gibt es denn bei der Umsetzung von zirkulärem Bauen in Österreich?
Wir sind die Linearität unserer Handlungen gewohnt. Wir hatten die letzten Generationen den Fokus darauf, eine möglichst gesunde, moderne und effiziente gebaute Umwelt herzustellen. Da hat man sich keine Gedanken gemacht über die Trennbarkeit. Und die größte Herausforderung jetzt gerade ist, mit unserer gebauten Umwelt umzugehen. Denn so spätestens ab Mitte der 80er Jahre, da hat die Materialrevolution tatsächlich begonnen mit den Kompositbaustoffen, also mit den zusammengesetzten Baustoffen. Die sind genauso in unserer gebauten Umwelt wie beispielsweise die Gründerzeitgebäude, die eher einfach in der Materialität sind, weil sie schon so alt sind. Also das ist diese sehr diverse gebaute Umwelt, mit der umzugehen. Also dass wir praktisch diese linear gebaute Umwelt jetzt auf einen zirkulären Status heben. Das ist einmal die große Herangehensweise. Und wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Also teilweise steht uns auch die Gesetzgebung entgegen, einfach weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Man musste in den vorigen Generationen auch sehr stark darauf achten, was man wieder in den Kreislauf bringt, weil man mit noch vielen Schadstoffen auch gebaut und zu tun hatte. Das ist mittlerweile ein anderes Niveau. Um das jetzt wieder sozusagen zu nivellieren, das ist die Herausforderung. Wir müssen eine lineare Welt zu einer zirkulären machen. Die gute Nachricht ist die, das ist aber alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, wir fangen nicht ganz von vorn an. Und ein bisschen plastischer vielleicht auszudrücken, damit man ein Bild hat davon, was nämlich auch diese mentale, was es für eine Denkleistung braucht für diese Transformation ist. Wir müssen dieses Paradox aushalten und damit lernen umzugehen. Wir planen für die Ewigkeit, müssen wir aber überlegen, was passiert, wenn die nicht eintritt. Und da, also ich sage das so gerne, auch weil es sehr oldschool ist, das ist wie bei einem Ehevertrag. Das Rückbaukonzept ist wie ein Ehevertrag, weil ich heirate für immer, schließe aber den Vertrag ab, was passiert, wenn die Ewigkeit nicht eintritt. Und das ist irrsinnig schwer für jeden, dieses Paradox natürlich zu leben und auch zu verstehen.
Das war der erste Teil des Wissenschaftsradios zum Thema zirkuläres Bauen. Wenn ihr hören wollt, wie zirkuläres Bauen in der Praxis umgesetzt wird, hört doch auch noch den zweiten Teil. Ich bin Hanna Jutz und ihr hört das Wissenschaftsradio.